Die Temperatur der Weltmeere steigt, Hurrikans oder Fluten drohen. Und die Klimanischen, die schrumpfen, also jene Lebensräume, in denen Menschen gut siedeln können. Das sind nur zwei von viel, viel mehr Schlagzeilen der letzten Tage rund ums Stichwort Klimawandel. Und womöglich hat genau jetzt schon der ein oder andere Zuhörer tief geseufzt. Denn mit dem Thema Klimawandel ist es so eine Sache. Manche sind davon genervt, stumpfen ab, andere verzweifeln ob der Dimension des Problems oder suchen nach Lösungen dafür. Und all das hat auch viel damit zu tun, wie wir über Klimawandel sprechen, wie er dargestellt wird, von Wissenschaft und Politik, aber auch in den Medien, der Kunst, in Videospielen. Und das ist unser Thema heute bei Soup and Science, dem wissenschaftlichen Lunchtalk von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin, bei der wir heute einmal mehr zu Gast sein dürfen. Danke dafür. Mein Name ist Anna Korwis. Ein herzliches Willkommen erstmal an das Publikum hier im Saal, an unsere Hörer und natürlich an meine Gesprächspartnerin Birgit Schneider. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich sehr. Hallo.
Frau Schneider, Sie sind Kultur- und Medienwissenschaftlerin, haben eine Professur an der Universität Potsdam und Sie untersuchen, wie die Kommunikation und Darstellung des Klimawandels in die Gesellschaft wirkt und Sie sehen das Risiko, dass wir bei diesem Thema verstummen könnten. Das klingt ja erstmal nach einer steilen These, wo es doch kaum ein Thema gibt, über das wir so viel sprechen wie über den Klimawandel. Also, warum?
Ich beschäftige mich mit dem Thema schon sehr lange, seit 2007, 2008 ungefähr und konnte auch deswegen beobachten, wie unterschiedlich über das Thema gesprochen wird. Wenn ich das Verstummen in auch den Titel meines Buches aufgenommen habe, dann aus einer persönlichen Erfahrung, dass ich selber erlebt habe, dass in privaten Gesprächen, aber auch in meinen Seminaren mit Studierenden immer wieder eine Grenze erreicht wird, wo unsere Vorstellungen scheitern, wo wir keine Lösungen mehr sehen, wo wir in eine Abwärtsspirale geraten und dann eigentlich verstummen oder schnell das Thema wechseln, nicht wissen, wie wir darüber sprechen sollen und das auf allen unterschiedlichen Ebenen.
Sie haben eben schon Ihr Buch angesprochen, das kürzlich erschienen ist, Der Anfang einer neuen Welt, wie wir uns den Klimawandel erzählen, eben ohne zu verstummen. Es gibt ja dann eben auch diese Abwehrhaltung, über die wir ja schon kurz gesprochen haben eben. Wie erklären Sie sich denn diese Reaktion, dass manche einfach auch vielleicht nichts mehr von diesem Thema wissen wollen oder nicht so viel zumindest?
Also ich halte das für menschlich absolut nachvollziehbar in den allermeisten Fällen, weil das eine ist, es ist ein schwieriges Thema, es berührt unsere Existenzgrundlagen und wir können auf der persönlichen Ebene schwer Hebel ansetzen, die jetzt wirklich wirksam erscheinen mögen. Und es gehört dazu, dass wir auch Dinge, die uns belasten, wegdrängen. Leugnen ist auch eine Strategie, also um das, was man vielleicht auch nicht in seine Identität einbauen kann oder möchte, nicht wahrhaben zu wollen. Also es gibt so ganz verschiedene Facetten von Gleichgültigkeit, aktives Verleugnen, strategisches Verleugnen, aber auch einfach sich abschotten gegen diese Nachrichten, also dann einfach ausschalten zum Beispiel oder nicht sich die neuesten Bilder von Fluten anschauen.
Weil man vielleicht auch selber einen belastenden Alltag hat und jetzt nicht noch das Leid des Globus sozusagen auf seinen Schultern fühlen will.
Genau, also weil es auch emotional was mit uns macht. Also das ist ja etwas, was im wissenschaftlichen Sprechen keinen Platz hat. Und es ist auch gut so, weil Wissenschaft ist der Ort, wo wir mit Prinzipien und Idealen wie Objektivität und Neutralität arbeiten müssen. Darauf basiert die Glaubwürdigkeit von Wissenschaft. Aber im persönlichen Bereich, wir sind ja alle Menschen, machen die Nachrichten etwas mit uns, ne?
Wie Sie sagen, das eine ist die Wissenschaft mit den nüchternen Fakten und Zahlen. Die nimmt man wahr, die versteht man, auch in ihrer Drastik. Aber irgendwie lassen die mich zumindest manchmal auch so seltsam unberührt. Und auf der anderen Seite dann diese Hiobsbotschaften, die zum Teil eben sehr emotional sind. Greta Thunbergs zum Beispiel, I want you to panic. Das ist mir wiederum zu viel. Das erzeugt bei mir auch schon wieder so eine innere Abwehrhaltung. Was meinen Sie, brauchen wir in der Diskussion über den Klimawandel mehr Gefühl oder weniger Gefühl?
Ich würde jetzt abermals unterscheiden in öffentliche Kommunikation und auch die Kommunikation im privaten Raum. Da, wo Gefühle überborden, zu extrem werden, sind sie ein schlechter Berater, auch für politische Entscheidungen. Das ist etwas, was wir auch in den medialen Debatten ja im Moment erleben. Auf der anderen Seite würde ich immer dafür plädieren, also wir sind als Gesellschaft, deutsche Gesellschaft, ja nicht besonders gut darin, auch auf allen anderen Ebenen mit unseren Gefühlen umzugehen. Also wir wollen schlechte Gefühle vermeiden. Und ich habe mich viel auch mit den Inhalten der Psychologists for Future beschäftigt. Das ist die Gruppe, die eigentlich den Scientists for Future und Fridays for Future zur Seite steht, mit sehr konkreten Ideen, auch aus der Psychologie. Psychologie, was es eigentlich bedeutet, wenn ich zum Beispiel von großer Angst, Traurigkeit, Wut erfüllt werde von dem Thema. Und ich würde denken, dass wir diesen Gefühlen auch begegnen müssen. Das muss nicht jeder tun. Also ich würde nicht sagen, jeder muss letztendlich die Klimawandelbotschaft auch emotional begriffen haben. Aber für diejenigen, die sich jetzt auch beruflich mit dem Thema beschäftigen, halte ich das für erforderlich.
Findet das Gespräch über den Klimawandel vielleicht auch zu elitär statt? Also geht schon los mit der Abgrenzung zwischen Klima und Wetter. Ne, Wetter ist das, was jeder Einzelne spürt. Klima ist eben die abstraktere Größe dazu. Wissenschaftlich kann man das klar auseinanderhalten, aber indem man quasi bei jeder Wetterfühligkeit und jeder Äußerung, die das Wetter betrifft, jemandem sagt, nee, das hat aber jetzt noch nichts mit dem Klimawandel zu tun. Falsch sozusagen, schließt man da vielleicht auch Leute in der Gesellschaft von diesem Diskurs aus?
Ich bin ja ein großer Fan von Wissenschaft und auch wie hier Wissen produziert wird. Ich glaube aber, dass eben in der Kommunikation dann in die Gesellschaft hinein Wissenschaft nicht das Einzige ist. Also es ist nicht nur sozusagen von den Zahlen von oben nach unten zu belehren. Also das kann nicht der einzige Modus sein oder dass ich eigentlich selber dann wie eine Wissenschaftlerin sprechen muss oder wie ein Energiewendeberater, um überhaupt noch dem Thema Herr zu werden. Ich glaube eben, dass wir diese anderen Sprechweisen auch, also ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der die nicht gleich in Misskredit geraten. Gleichzeitig sehe ich da das Problem, also gerade auf dem Unterschied von Wetter und Klima bauen auch viele strategischen Klimawissenschaftsleugnungen auf. Also es ist nicht trivial. Ich habe mein Buch Der Anfang einer neuen Welt genannt, weil ich finde, dass auch in den gemäßigten Breiten, also in Deutschland, seit 2018 ungefähr der Klimawandel spürbar ist. Und das ist für mich der Anfang der neuen Welt. Darüber müssen wir sprechen, was wir sehen wirklich, was wir täglich erleben, wie sich das auswirkt auf die Bäume in der Stadt, die Kronenschäden, die wir jetzt überall sehen, die Äste, die da entfernt werden und so weiter und so weiter.
Sie haben auch in einem Projekt Wissenschaftskolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Weltregionen befragt und auch aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, aus Medizin, Geografie, Literaturwissenschaft, Philosophie, wie Klimawandel anders, fruchtbarer kommuniziert werden könnte. Die Video-Interviews kann man auch alle im Internet finden, auf der Plattform reimagineclimate.com. Gab es denn da sowas wie einen gemeinsamen Nenner, so eine Art Rezept?
Also letztendlich der gemeinsame Nenner war, dass es leider kein Rezept gibt, dass Menschen zu vielfältig sind. Selbst in einer Gesellschaft wie der deutschen sind Menschen zu vielfältig in ihren Wertevorstellungen, in ihren Lebensbedingungen und so weiter. Also es gibt es ein Rezept nicht. Das macht es natürlich unglaublich kompliziert. Und die Interviews, die wir dort geführt haben, führten uns dann aber auch raus aus Deutschland. Also ich habe auch eine Kollegin auf den Philippinen, die Kommunikationswissenschaftlerin ist interviewt, oder eine Anthropologin aus Delhi, wie in diesen Gesellschaften Risikokommunikation ganz anders gedacht wird. Also zum Beispiel die Kollegin Ines Ponce de Leon aus den Philippinen hat sehr eindrucksvoll erzählt, wie ein Inselstaat, also das sind ja hunderte von Inseln und auch ganz viele verschiedene Sprachgemeinschaften, die sehr religiös zum Teil sind, warum es eigentlich nicht gelungen ist, in manchen Regionen die drohende Flut zu kommunizieren, wieder auch wirklich Glaubenshaltungen, religiöse Glaubenshaltungen dagegen wirkten, dass die Menschen sich gerettet haben, weil sie dachten, das ist Gottes Wille, ne?
Sie haben schon die indische Anthropologin Rita Brara eben genannt. Die untersucht Cartoons über den Klimawandel und hält die wiederum für sehr geeignet, um das große Problem zu veranschaulichen. Wenn man in einem Cartoon zum Beispiel Rentiere sehe, die in der Sonne baden, dann sei sofort klar, hier stimmt ja was nicht. Und damit sind wir quasi bei Ihrem anderen Forschungsschwerpunkt. Sie untersuchen, wie Klimawandel visualisiert, also in Bild dargestellt wird, in der Kunst, in Computerspielen, aber eben auch ganz ursprünglich in der Wissenschaft, in Form von Tabellen, Kurven, Diagrammen. Wie ist diese Darstellung eigentlich gewachsen?
Als ich mich vor 12 Jahren begann, mit dem Thema zu beschäftigen, war ich interessiert an einer Frage, die damals in der Wissenschaftsgeschichte ganz häufig gestellt wurde. Wie macht man eigentlich das Unsichtbare sichtbar? Und das Klima, also das ist ja auch, Sie haben schon angespielt auf die Unterscheidung von Klima und Wetter. Das Klima kann man nirgends sehen, das zeigt sich nur in der Statistik. Das ist Langzeitbeobachtung von Wetter, während das Wetter ist das, was wir heute hier erleben. Und mich hat es dann fasziniert, dass diese Darstellung von Klimazonen als Datenbild, eigentlich unglaublich jung ist, ne? Aus historischer Perspektive betrachtet, nämlich gerade mal 200 Jahre alt. Und dass davor eigentlich niemand sich die Mühe gemacht hat, es gab auch noch nicht so lange Messreihen, also Wettermessnetze, da gab es das erste Mal so um 1780, dann kamen die ganzen Umwälzungen durch die napoleonischen Kriege, dann war das wieder weg. Es gab keine verlässlichen Reihen. Und Alexander von Humboldt war dann der Forscher, der ja so eine besondere Art hatte, Wissenschaft zu betrachten, wo auch die Ästhetik, die Anschaulichkeit eine ganz wichtige Rolle spielte. Und er hat dann, ich glaube, 58 Messreihen, zum Teil von 1730, eine andere von 1780, eine 10 Jahre, die andere nur ein Jahr, hat er genommen und auf einer Karte eingezeichnet, also die einzelnen Punkte, und dann Isolinien, also statistische Linien, da durchgezogen.
Die Punkte mit denselben Temperaturen.
Ne? Genau, und hat dann Klimazonen sichtbar gemacht, die eben nicht der physikalischen Darstellung der Erde als perfekte Kugel folgen, wo die Sonne drauf scheint, die immer ganz gerade gezeichnet waren, sondern jetzt kommt eine Schwingung rein. Und das ist eine Darstellungskonvention, die er damals vorschlägt, im Sinne von, wir brauchen mehr Daten, dass ich weiß, wo liegen die Linien wirklich. Die haben sich seitdem nochmal sehr verschoben, sehr verändert, viel verwirbelter, weil natürlich das Messnetz unglaublich angewachsen ist seitdem. Ich glaube, wir haben auch in Deutschland mehrere hunderte Messstationen und nochmal so Einzelmessstationenpunkte auf Flugzeugen, Schiffen und so weiter. Also es sind Tausende.
Und jetzt kennen wir alle aus den diversen Berichten die üblichen Kurven, Säulendiagramme. Wie haben sich denn die Verbildlichungen verändert in den letzten Jahrzehnten?
Also einerseits sind die sehr konstant geblieben, weil zusammen, also im 19. Jahrhundert hat sich dann auch die Kurvendarstellung und die Balkendiagramme entwickelt. Die gab es vorher auch nicht wirklich und wurden konventionell. Und die Klimaforschung, wenn man sich die ersten, auch die zusammenfassenden Berichte vom Weltklimarat anschaut, die haben auch ganz viele Isolinien-Darstellungen, die also immer noch Klimazonen zeigen und wie sie sich in Zukunft verändern. Die sind genau nach dem Modell von Humboldt nach wie vor gezeichnet. Inzwischen sind die eingefärbt, weiterhin auch mit den konventionellen Farben Rot und Blau. Dann wiederum ist mir aufgefallen, dass die Kurvengrafik überwiegt auch. Das sind die Grafiken, die eben auch Szenarien in die Zukunft zeichnen. Und gerade die Klimaforschenden machen sich inzwischen viele Gedanken, auch wie sie diese Grafiken, die ja schwer zu lesen sind, anschlussfähiger machen oder verständlicher machen oder da auch menschliches Handeln drin darstellen. Mhm. Und das ist in den letzten Jahren passiert.
Und das Thema hat auch Einzug gehalten, verstärkt, zum Beispiel in Computerspiele oder in der Kunst. Gucken wir uns mal ganz kurz die Computerspiele an, weil Sie sich mit denen auch beschäftigen. Wie wird Klimawandel denn da dargestellt? Ist das so eine Art Gegner, gegen den man ankämpft? Oder sind Wetterereignisse da mehr so ein Hintergrund für das Szenario, weil es atmosphärisch vielleicht besonders dicht ist dann?
Ja, dazu möchte ich sagen, das habe ich nicht alleine gemacht, sondern mit dem Computerspieleforscher Sebastian Möhring, der bei uns die Computerspielesammlung in Potsdam auch betreut. Und wir haben uns Spiele angeschaut, erstmal so große Blockbuster-Spiele, so Planspiele wie Anno 270 oder Civilization Gathering Storm. Civilization ist eine ganze Serie und es kam dann irgendwann eben das Klimamodell mit rein, wo man auch dann seine Gesellschaften so weiterbringen muss, dass die möglichst nicht klimatisch vernichtet werden. Und bei diesen großen Spielen ist uns aufgefallen, dass die meistens Menschen, einzelne Menschen auch oder Nationen als eigentlich so Systemmanager installieren, wie so Stewards of the Earth, das ist ja auch so eine Metapher. Also es ist sehr so eine Top-Down-Logik. Und da kann ich dann Regler stellen und die Katastrophen vermeiden durch mein Verhalten. Gleichzeitig machen sie systemisch erfahrbar, was auch Entscheidungen in einem bestimmten Jahr bedeuten, wenn sie nicht getroffen werden, weil sich ja dann die Welt weiterentwickelt. Man kann das im Zeitraffer ja dann erleben und man dann eben die Konsequenzen auch tragen muss. Und es gibt aber auch im Independent-Markt Spiele, die habe ich mir jetzt nicht so genau angeschaut, aber auf die möchte ich hinweisen, die eben nicht den Systemmanager, diese machtvolle Position einbauen, so eine göttliche Perspektive fast, sondern die aus einer sehr viel persönlicheren, kleineren, unscheinbareren Perspektive erzählt werden. Von einem Fuchs, der sich auf die Flucht macht, weil er in seinem Lebensraum keine Nahrung mehr findet, auch aufgrund von Klimawandel oder von einzelnen Menschen, die eben autark irgendwo leben in einer Landschaft. Also eine sehr viel eingewobenere Perspektive, die nicht so von oben herab das System Erde managt.
Können wir denn von diesen Darstellungen in Computerspielen, aber vielleicht auch in der Kunst, auch was in den Medien lernen, sage ich mal? Denn diese klassischen Kurven und Diagramme, irgendwie haben die sich ja auch schon in der Rezeption abgenutzt. Sie haben da auch ein ganz schönes Beispiel in Ihrem Buch genannt, dass Sie gesagt haben, wenn man sich jetzt die Berichte des Weltklimarats anschaut, die sind dicker als früher Telefonbücher und sind inzwischen wie so ein Daumenkino ansteigender roter Kurven und immer röter schattierter Weltkarten. Also braucht es auch andere Bilder, damit wir wieder empfänglicher werden?
Ja, das ist ein großes Problem, wenn man, der Klimawandel ist schon so lange dringend. Und ich habe mir das auch retrospektiv angeschaut. Kommunikationswissenschaftler haben das noch viel systematischer gemacht, seit wann wir eigentlich mit diesen Bildern auch konfrontiert sind und wie wenig die sich doch verändert haben. Also die Titel, die immer wieder apokalyptische Motive aufrufen, Überschwemmungen, Fluten, also die eigentlich biblisch, episch sind, ne? Und wie sich das wiederholt. Und das ist ja genau das, wo wir abstumpfen, wo die Bilder erstarren. Auch in der journalistischen Darstellung überwiegen Fotografien, die oftmals die Auswirkungen, trockene Böden, auch wieder die Überschwemmungen zeigen, Waldbrände inzwischen. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir die überhaupt wieder in Bewegung? Ne? Geht das überhaupt dauerhaft bei einer Katastrophe, die auf Dauer gestellt ist? Und es gibt Vorschläge, wie man das machen kann. In der Fotografie wird zum Beispiel vom Institute Climate Visuals in Großbritannien gesagt, man solle wirklich systematisch Menschen in den Bildern auch zeigen, weil es geht nicht nur um Koala-Bären oder Kängurus in brennenden australischen Wäldern, sondern eigentlich betrifft es auch immer Menschen. Und das sollte man immer zeigen, also gar nicht mehr so diesen losgelösten Blick, weil uns das wieder in die Distanz bringt. Ich glaube auch, dass diese Bilder irgendwann durchsichtig werden. Das ist einfach der Gang von unserer Aufmerksamkeit. Es gäbe aber auch ganz andere Möglichkeiten, also die Cartoons hatten wir angesprochen, auch Karten, informative Karten. Bilder sind viel mehr als Fotografien. Und die Frage ist natürlich, ist letztendlich der Journalismus der Ort, an dem wir das alles leisten können? Also es sind nicht auch Orte, kulturelle Orte, die auch mehr Platz haben, mehr Raum, mehr Zeit haben, Orte, an denen wir uns dann umfassender mit den Themen beschäftigen können.
Jetzt ist ja ein Motor für Ihre Forschung oder die zentrale Frage dahinter auch, wie kommen wir vom Reden über den Klimawandel zum Handeln. Aber wenn es um die Bürger geht, ist so ein zielorientiertes Reden, das zum Handeln motivieren will, nicht irgendwann sogar fast schon kontraproduktiv, weil es den Leuten zu viel wird?
Vielleicht möchte ich erst bemerken, dass ich habe eigentlich in der Zeit, in der ich mich damit beschäftigt habe, mit dem Thema immer mehr festgestellt, dass es eigentlich keinen direkten Weg vom Wissen zum Handeln gibt, weder auf der politischen noch auf der persönlichen Ebene, weil es viel verworrener ist. Und ich weiß, dass das gefordert wird. Wir müssen vom Wissen zum Handeln kommen. Oder es wird auch jetzt immer gesagt, from stories to action. Wir müssen anders erzählen, weil Erzählungen sind handlungsanleitend. Ich würde das hinterfragen wollen. Ich glaube, so funktionieren also weder Systeme noch Menschen.
Fehlt es vielleicht auch bei dem Thema an einem Zukunftsszenario, das erstrebenswert ist für uns alle? Also es läuft ja meistens auf so ein dystopisches Szenario raus und in Ihrem Buch steht auch der Satz, wir brauchen den Mut, die Hoffnung auf eine Rettung der alten Welt fahren zu lassen. Das will ja aber eigentlich keiner, ne? Keiner will diesen Traum vom unendlichen Wachstum aufgeben und sich schon mal an Verzicht einstellen. Da müsste es doch ein Zukunftsszenario geben, das irgendwie erstrebenswert und auch erreichbar erscheint. Fehlt es daran?
Ich habe mich viel mit der Geschichte der Zukunft beschäftigt. Also wie haben sich eigentlich vergangene Gesellschaften die Zukunft erzählt? Und dann ist die Erkenntnis, dass Narrative sind historisch äußerst wandelbar und unterscheiden sich auch kulturell. Und die Metanarrative westlicher Gesellschaften sind eben, wie Sie es auch gerade sagten, Fortschritt, Moderne, das Versprechen des Wachstums. Und die Erkenntnis aus der Geschichte der Zukunft ist auch wieder bitter für diejenigen, die so händeringend jetzt nach den positiven neuen Narrativen suchen, weil eigentlich führt jede Erzählung in die Zukunft nur über den Blick in die Vergangenheit. Und es lässt sich ganz schwer etwas wirklich Neues, vielleicht lässt es sich gar nicht denken, würde ich fast sagen, weil wir immer auf dem aufbauen, woher wir kommen, was wir bereits kennen, das extrapolieren wir in die Zukunft. Und es ist also nur natürlich, dass uns im Moment eine Gesellschaft, die ihre Autos zu Hause lässt, nicht einfallen will, weil unsere Sachzwänge und natürlich auch der Gewinn, den jeder hat, wenn er mit dem Auto irgendwo hinkommt, so groß sind, ne? Allein für dieses Beispiel. Letztendlich würde ich mir wünschen, dass man sich die Narrative, die, und das macht auch Maya Göpel in ihrem vorletzten Buch, eigentlich zu erzählen, warum die Erzählungen, die Werte, die Vorstellungen, auf denen wir basieren und leben in der westlichen Gesellschaft, warum wir die eigentlich verlernen müssen, das ist das Wort dafür, um überhaupt die anderen Vorstellungen denken zu können, weil im Moment, ich sehe vor allen Dingen ganz viel technische Lösungen als Allheilmittel, wenig Ökotopien, die eher eine soziale Gemeinschaft, eine andere Wertekultur im sozialen Miteinander, vielleicht auch im Wirtschaften bebildern. Dazu finde ich kaum etwas. Ich finde unheimlich viele begrünte Häuser auf den ganzen Architekturmessen, wo ich immer denke, ist das nicht nur eine symbolische Heilung für den Bruch, den wir spüren mit der Natur? Und ich sehe die apokalyptischen, sehr spektakulären, unheimlich auch, das ist eine Sogwirkung, die von diesen Erzählungen ausgeht, gerade den apokalyptischen.
Aber von welchem gesellschaftlichen Akteur könnte denn so ein Umdenken, also das Verlernen der Werte, die man gewohnt war, und dann vielleicht auch die Entwicklung einer neuen Geschichte, auf die man zusteuern könnte, eines Szenarios. Wer könnte denn der Akteur sein, der alle verbindet? Weil im Endeffekt muss das die gesamte Gesellschaft tragen und die zersplittert immer mehr in Lager. Könnte das die Popkultur sein? Die Politik ist es offensichtlich nicht. Wo könnte sowas entstehen?
Das Bundesumweltamt hat sich damit auch auseinandergesetzt. Die haben geforscht, wann eigentlich ein Narrativ sich durchsetzt. Und sie sagen, wenn es von Leuten vorgetragen wird, die bereits Glaubwürdigkeit besitzen, etabliert sind und legitimiert. Und das ist natürlich total schade, weil damit die Kunstschaffenden, die haben letztendlich ganz wenig Macht in unserer Gesellschaft. Das ist sowas, das macht man noch so am Abend, wenn man Zeit hat, ne? Wenn man sich's leisten kann. Und insofern würde ich diese Frage auch insofern beantworten. Also ich würde mir wünschen, dass hier viel mehr unterschiedliche, für Deutschland allein unterschiedliche Personen auch sich zusammenfinden, wenn wir es Bürgerparlamente und versuchen, diese Perspektiven mitzudenken und eben nicht immer von Legitimation und Orten der Macht aus diese Szenarien zu entwickeln.
Jetzt sind Sie ja Kultur- und Medienwissenschaftlerin und haben sich eines Themas angenommen, was eigentlich primär naturwissenschaftlich geprägt ist. Wie reagieren denn eigentlich wissenschaftliche Kolleginnen und Kollegen aus der Naturwissenschaft, wenn sie mit Ihnen im Gespräch sind?
Also ich habe von Beginn an in Kollaboration mit Naturwissenschaftlern gearbeitet, sei es, dass wir so Netzwerktreffen gemacht haben mit Klimamodellierern, auch namhaften Klimaforschenden oder mit Computervisualisierern und Interface-Designern. Also ich bin da in verschiedenen Dialogen immer drin gewesen und auch zum Teil mal über meine Beschäftigung im Potsdamer Rathaus mit dem Klimarat auch an politische Berührungspunkte gekommen. Der Klimawandel ist ein Thema, das ist nicht nur Naturwissenschaft, das ist auch Politik und Kultur und Wirtschaft und all diese Dinge müssen zusammenkommen. Und deswegen erachte ich auch meine Stimme als Geisteswissenschaftlerin, die ja auch in dem Feld wenig Deutungsmacht besitzt, würde ich jetzt sagen, als wichtig, weil die Kulturwissenschaft eine Möglichkeit bietet, auch diese Fragen anders zu stellen.
Bevor wir jetzt gleich den zweiten Teil von Soup and Science angehen, nämlich die Suppe, möchte ich Ihnen hier im Raum die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen, Fragen zu stellen. Wir haben ein Mikrofon und das freut sich, wenn es besprochen wird.
Letzten Endes wollen wir ja mit all diesen Maßnahmen erreichen, dass sich unser Verhalten verändert, dass wir handeln in Bezug auf Klimaschutz. Ist es da nicht besser, so wie das die letzte Generation macht, und Klimakleber mal richtig mit dem Hammer reinzuhauen? Kollateralschäden zu haben, sicherlich Abneigung und so weiter. Aber letzten Endes ist ja die Behauptung dieser letzten Generation, das sind ja hauptsächlich junge Menschen, insgesamt heben wir die Sensibilitätsstufe in der Bevölkerung an, um ihr Verhalten zu verändern. Ist das nicht, sage ich mal, wirksamer als irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse anders darzustellen?
Also ich würde sagen, die Wissenschaftler haben eigentlich wirklich ihre Arbeit gemacht. Wir haben alle Zahlen. Und die Frage ist eigentlich, was machen jetzt unsere Gesellschaften? Also wie oft müssen die uns das eigentlich noch vorlesen, ne? Und noch einen Klimabericht und nochmal sagen, es ist jetzt wirklich noch dringender geworden. Und die letzte Generation ist natürlich ein Zeichen. Die kleben fest mit dieser Aussage, ihr tut nicht, was ihr versprochen habt. Ne? Und es ist dringend. Warum tut hier keiner was? Ich war mal bei einem Fridays for Future Event, da hat eine Sprecherin eine interessante Metapher gehabt. Sie hat das verglichen mit einem Brand im Theater, wo eben ganz viele da sitzen und sagen, lass mich doch bitte das Stück zu Ende sehen. Dann gibt es welche, die schreien nur so von hinten, da muss mal jemand was machen. Und dann gibt es andere, die sagen, wir müssen jetzt sofort das ganze Theaterstück abbrechen. Ne? Und insofern wäre vielleicht die letzte Generation diese Rolle, die natürlich total gesellschaftlich unangenehm ist, wo auch die Diskussion ist, ist das nicht jetzt kontraproduktiv, weil die so provokant sind damit, die sagen, ihr versprecht das politisch, also eigentlich geht es ja gar nicht darum, gegen Politik zu demonstrieren, sondern für die Umsetzung eines Versprechens, ne? Also der Einsparung von Klimazielen. Und ich stelle mir immer vor, es wäre so schön, wenn wir keine neue Narrative bräuchten, sondern sich die Wirklichkeit so verändern würde, dass wir plötzlich aus der Wirklichkeit die Hoffnung ziehen, dass es auch zum Beispiel mit sinkenden CO2-Zahlen für Deutschland möglich ist, ne?
Birgit Schneider, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war unser wissenschaftlicher Lunchtalk Soup in Science, eine Kooperation von RBB 24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Zu Gast war Birgit Schneider, Professorin an der Universität Potsdam. Sie forscht zur Kommunikation und Wahrnehmung des Klimawandels. Mein Name ist Anna Korwes, vielen Dank fürs Zuhören. Unser Gespräch können Sie nachhören in der ARD Audiothek. Hier geht's jetzt weiter mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.